Sehr gut gemacht, sehr intensiv und verstörend. Das sind die Adjektive, die den Film Die Nichte des Polizisten treffend beschreiben. Und ergänzen ließe sich da noch frisch ausgezeichnet. Denn Die Nichte des Polizisten bekommt gleich mehrere Grimme-Preise. Das wurde diese Woche bekannt gegeben. Die Geschichte basiert auf wahren Begebenheiten und spielt in Baden-Württemberg. Es geht um Rechte und kriminelle Strukturen in der Polizei. Erzählt wird die Geschichte einer jungen, ehrgeizigen Polizistin, die für ihren Einsatz für Gerechtigkeit sterben muss. Vorlage für das Drehbuch war unter anderem der Mord an der Polizistin Michelle Kiesewetter durch den nationalsozialistischen Untergrund, kurz NSU. Regisseur dieses packenden Dramas, das der SWR mitproduziert hat, ist Dustin Lohse. Und ich freue mich, mit ihm in SWR Kultur sprechen zu dürfen. Schönen guten Tag, Herr Lohse.
Ja, guten Tag. Danke für die Einladung.
Und gleich herzlichen Glückwunsch auch noch von uns, denn neben dem Film Die Nichte des Polizisten sind Sie auch für Ihre ZDF-Serie Die Affäre Cum-Ex ausgezeichnet worden als bester Regisseur. Und insgesamt gab es für beide Filme 11 Grimme-Preise. Das ist irre. Feiern Sie noch oder freuen Sie sich eher leise?
Naja, wir freuen uns natürlich über alle Maßen, dass zwei so unterschiedliche Projekte direkt mit so vielen Preisen ausgezeichnet werden. Das ist ganz fantastisch. Die Auszeichnung kommt ja noch. Also am 24. April werden wir dann in Mahl im Grimme-Institut diese Preise dann auch entgegennehmen dürfen. Darauf freuen wir uns jetzt ganz besonders. Aber die Nachricht, dass wir ausgezeichnet werden und dann auch noch in so einem überschwänglichen Maß, ist natürlich einfach herausragend.
Genau, Sie haben es gesagt, auch die Serie Cum-Ex beruht auf wahren Begebenheiten, dem größten deutschen Steuerbetrug. In diesen beiden Formaten geht es um Unrecht, Ungerechtigkeit und das Gefühl, die Bösen sind stärker als die Guten. Worum ging es Ihnen dabei als Regisseur?
Ja, also ich muss tatsächlich die Ausmaße nochmal ein bisschen vergrößern. Bei dem Cum-Ex-Skandal geht es tatsächlich um den größten Steuerraub in der Geschichte der Menschheit. Also da sind so viele hunderte Milliarden gestohlen worden und versickert in Löchern, die man immer noch nicht vollständig stopfen kann. Das ist ein Ausmaß, das ist überhaupt nicht mehr mit dem Menschenverstand bezifferbar oder begreifbar. Deswegen ist es gar nicht nur Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. Und das macht die Serie, die Affäre Cum-Ex, die ich eben fürs ZDF machen durfte, eben auch so besonders. Es ist ein europäisches Projekt. Ja, es ist entstanden mit 8 Rundfunkanstalten in Deutschland, mit dem ZDF, mit Danmarks Radio aus Dänemark. Und dass wir in der Lage waren, so ein paneuropäisches Thema eben auch europäisch aufzustellen und zu erzählen, eben mit auch meinem Regiekollegen Kaspar Munk aus Dänemark, der auch mit einem Grimme-Preis ausgezeichnet wird, war für mich eben eine besondere Herausforderung.
Ja, da sprechen wir nochmal drüber, über diese Zusammenarbeit. Bleiben wir gerade nochmal beim Inhalt. Ging es Ihnen darum, die Mechanismen dahinter aufzuzeigen, also gerade bei diesem weltumspannenden Skandal oder auch in dem Bereich wie der Polizei, die ja für Gerechtigkeit und Schutz stehen sollte? Oder ging es eher, Ihnen zu zeigen, wie einzelne Menschen dann den Kampf dagegen aufnehmen?
Als Geschichtenerzähler gehe ich natürlich von den einzelnen Menschen erstmal aus und von den einzelnen Geschichten, die da liegen, von den Figuren, die in Konflikte, in Dilemmata geraten und die versuchen, da irgendwie rauszukommen. Was beide Projekte, so unterschiedlich sie erstmal in der Machart sind, für mich teilen, ist natürlich die Frage von Gerechtigkeit und gesellschaftlicher Firnis, der uns zusammenhält. Ja, am Ende erzählen beide Geschichten und beide Themen davon, wie demokratiegefährdend eine eben nicht gute Aufklärung in solchen Fällen ist und auf ganz unterschiedlichen Dimensionen. Und wir immer noch davon reden im Fall des Cum-Ex-Skandals, dass eben viele Milliarden immer noch nicht zurückgefordert werden konnten. Im Fall des NSU, dass eben bis heute keine finale Aufklärung herrscht, vor allem eben in dem Prozess oder in der Ermittlung zum Tod der jungen Polizistin in Heilbronn. Das sind halt Themen, die langfristig dann doch erodieren und die langfristig eben doch uns als Gesellschaft immer wieder herausfordern, wenn sie nicht aufgeklärt werden. Und das sind sozusagen die Sachen, die mich berührt haben als Filmemacher thematisch. Und ich war einfach sehr dankbar, dass eben beide Geschichten sich so kristallisieren an eben einzelnen Figuren, an denen man die ganze Wucht dieser Themen eben verhandeln kann.
Ja, Sie sagen es, Herr Lohse, die Ermordung von Michelle Kiesewetter im April 2007 in Heilbronn durch den NSU ist immer noch nicht restlos aufgeklärt. Es gab auch eine Dokumentation des SWRs zu dem Fall, ebenfalls in der ARD-Mediathek. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, dann einen fiktionalen Film mit diesen starken Bezügen zur Realität zu realisieren?
Der Ausgangspunkt von Die Nichte des Polizisten ist tatsächlich unsere Produzentin Gabriela Sperl, die vor einigen Jahren diese NSU-Trilogie gemacht hat. Und es war sehr, sehr schnell klar, dass es dort weiterhin einen blinden Fleck gibt, nämlich den Tod dieser jungen Polizistin. Und zwar aber auch sehr, sehr schnell klar, dass wir kein Biopic über den Fall Michelle Kiesewetter erzählen können und wollen. Unsere Geschichte erzählt eben von einer jungen Polizistin, von jungen Polizisten, die am Beginn ihrer Dienstzeit stehen, die sich entscheiden, uns als Gesellschaft, uns als Menschen zu beschützen und die eben in das Kreuzfeuer geraten aus unterwanderter Struktur, aus machtloser Struktur, aus Kooperation von organisierter Kriminalität und auch Rechtsnationalismus. Und die Inspiration zu dem Fall Michelle Kiesewetter, die ist natürlich schon da, aber es ist nicht der Anspruch da, diese Geschichte zu erzählen, weil sie bis heute nicht erzählt werden kann in der Form. Unsere Geschichte kann erzählt werden, weil wir als Filmemacher natürlich eine Haltung haben und auch eine Deutungsentscheidung treffen an der Stelle. Und ich bin sehr fasziniert von den vielen Reaktionen, die wir auf unser Erzählende, auf unsere Deutung bekommen. Die kann ich natürlich jetzt nicht so vorwegnehmen für Publikum, was den Film noch nicht sehen konnte. Aber deswegen rege ich nochmal an, gucken Sie ihn, er ist in der ARD-Mediathek noch abrufbar. Und wir freuen uns natürlich auch über jede Menge Reaktionen darauf.
Sie sagen, es ist kein Biopic, aber trotzdem haben Sie bei der Polizei Baden-Württemberg, haben Sie sich mit denen in Verbindung gesetzt, möglicherweise auch mit der Familie von Michelle Kiesewetter?
Also für die Erstellung dieses Drehbuchs, was Rolf Basedow, Gabriela Sperl und Nicole Armbruster geschrieben haben, gibt es eine langjährige Historie. Also ich glaube, dass bereits nach Ende der Filmarbeiten für die NSU-Trilogie 2015 damit angefangen wurde, an diesem Stoff zu arbeiten und viele, viele Jahre Recherche, viele, viele Gespräche und Material da eingeflossen ist. Und dadurch, dass eben sehr schnell klar war, dass wir nicht den Fall Michelle Kiesewetter erzählen, sondern eben den Fall einer jungen Polizistin, die, wie ich eben geschildert habe, genau in dieses Kreuz Feuergerät, ging es eben auch nicht darum, einer real existierenden Person gerecht zu werden, weil das so ein Film der Art auch niemals könnte. Und deswegen haben wir eben uns bewusst entschieden, uns von diesem Fall eben auch ein bedeutendes Stück zu entfernen, um eben sozusagen auch das Andenken an die real existierende Person eben weder zu gefährden noch in irgendeiner Weise zu bearbeiten. Das steht uns gar nicht zu an der Stelle als fiktionale Filmemacher und ist auch, finde ich, der einzige Weg, wie man diese Geschichte so erzählen kann mit eben den ganzen Leerstellen, mit den weißen Flecken und den Fragezeichen aus den Ermittlungen, aus den Verhandlungen, aus den Urteilen und so weiter.
Ja, und trotzdem greifen Sie ja dieses heikle Thema der Verstrickung von Polizei in Rechtsextremismus, in organisierte Kriminalität auf. Gab es da Kritik oder gar Drohungen?
Also das Projekt ist schon unter enormen Sicherheitsaufwänden realisiert worden. Also wir waren uns stets bewusst, dass wir natürlich mit diesem Thema anecken werden, dass es heikel sein könnte, dass Gesprächspartner möglicherweise uns Dinge vorenthalten oder gar nicht mit uns reden wollen. Das Projekt ist auch erst mit Abschluss der Dreharbeiten kommuniziert worden. Also erst als wirklich die letzte Klappe gefallen war, wurde offiziell mitgeteilt, dass wir diesen Film inspiriert von diesen Fällen oder von diesem Fall umgesetzt haben, um eben das Ensemble oder die Crew nicht irgendwelchen möglichen Äußerungen entgegensetzen zu müssen. Und wir waren uns schon sehr bewusst, dass wir damit, obwohl es eine Erzählung ist, die ja einige Jahre zurückliegt, trotzdem sehr, sehr aktuell sind und dass wir möglicherweise Menschen und Zusammenhänge thematisieren, die heute eine andere Lobby, die eine andere Aufmerksamkeit kriegen. Und das war uns schon bewusst. Wir sind natürlich sehr, sehr glücklich, dass wir mit dem Film auf dem Filmfest München letztes Jahr Premiere hatten, dass sogar der Bernd-Burgemeister-Preis für die beste Produktion an uns gegangen ist. Und auch im Rahmen der Berichterstattung, als der Film dann rauskam und auch im Nachlauf, wir einfach mit so viel Aufmerksamkeit versorgt wurden, dass klar ist, die Stimme dieses Films, die Erzählung, die findet statt und wird gehört und wird gesehen und wird thematisiert. Und auch in Auseinandersetzungen mit zum Beispiel Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, die den Film gesehen haben und Kontakt mit uns gesucht haben, war sehr schnell klar, dass wir da ziemlich ins Schwarze getroffen haben.
Das heißt aber, dass jetzt Drohungen ausgeblieben sind?
Dazu kann ich gerade nicht so richtig viel sagen. Ja. Wir waren uns aber sozusagen der Situation, in die wir hinein erzählen, sehr bewusst und waren sehr vorsichtig und haben die Maßnahmen ergriffen, die wir ergreifen konnten und auch mussten.
Wie sehr haben Sie die Beschäftigung mit den beiden Themen, wenn wir den Cum-Ex-Skandal da noch mit reinnehmen, vielleicht auch ernüchtert, was unseren Rechtsstaat anbelangt?
Ach, wissen Sie, interessanterweise hat mich das total ermutigt.
Ah!
weil wir eben auf dem Weg der Arbeit an diesen beiden Projekten eben auch Menschen aus diesem Komplex Rechtsstaat begegnet sind, eben als Beispiel der ehemaligen Oberstaatsanwältin Anne Brohrhilker, die im Cum-Ex-Skandal in Köln ja sehr entscheidend ermittelt hat, die uns als Filmemacher, mir als Filmemacher und auch unserem Publikum hoffentlich das Gefühl zurückgeben, da gibt es Menschen, deren Aufgabe das ist und diese Aufgabe wird wahr und ernst genommen und die bedeutet ganz viel. Da geht es eben nicht nur darum, ein Ermittlungsverfahren hier oder ein Ermittlungsverfahren dort oder einen Vergleich, der geschlossen wird, sondern es geht darum, dass Gerechtigkeit am Ende demokratiestiftend ist und eben uns gesellschaftlich zusammenhält. Und diesen Menschen sind wir immer wieder begegnet, auch in der Polizei, an der Arbeit, an die Nichte des Polizisten. Das ist tatsächlich eher sozusagen die Erfahrung, die ich mitgenommen habe aus der Arbeit, dass es dort Menschen gibt, die mit ganzer Seele und mit ganzer Überzeugung uns als Gesellschaft versuchen zu verteidigen vor denen, die uns schaden wollen.
Wunderbar. Und die Auszeichnung mit dem Grimme-Preis zeigt ja auch, dass Ihnen das umzusetzen in den Film wunderbar gelungen ist. Der Regisseur Dustin Lohse ist heute im Gespräch in SWR Kultur am Samstagnachmittag, frisch ausgezeichnet mit gleich mehreren Grimme-Preisen für seine Filmarbeiten. Angefangen hat Dustin Lohse, der 1986 in Bonn geboren wurde, aber nicht beim Film, sondern er muss als 15-Jähriger beim Jungen Theater Bonn reinspaziert sein und gesagt haben, ich will hier mitmachen. War das so oder so ähnlich, Herr Lohse?
Ja, exakt so war es. Also wirklich exakt so war es. Das Tolle an dem von Ihnen erwähnten Jungen Theater in Bonn ist, dass das eine professionelle Bühne ist, die Produktionen für Kinder und Jugendliche macht und eben dort auch die Rollen mit gleichaltrigen DarstellerInnen besetzt. Das heißt, es stehen eben nicht sozusagen erwachsene, ausgebildete Schauspieler auf der Bühne, die dann so tun, als seien sie Kinder, sondern man holt eben für ausgewählte Produktionen eben genau die gleichaltrigen DarstellerInnen auf die Bühne. Und dieses Konzept ist in Deutschland zu der Zeit, wo das erfunden wurde, eben damals einmalig gewesen. Und ich hatte das Glück, eben auch in einer dieser Produktionen mit 15 dann auf diesen Bühnen zu landen und von dort dann eben weiterzumachen als Schauspieler in Folgeproduktionen und dann eben auch in die Regieassistenz zu wechseln.
Genau. Theater. Sie sind dann ins Regiefach gewechselt. Warum?
In die Regieassistenz bin ich gewechselt, weil ich tatsächlich einem Regisseur begegnet bin da an dem Theater, mit dem ich viel gearbeitet habe, dem Franz Josef Becker. Und der hat mich dann eben ermutigt, sozusagen auch noch mehr Fäden in die Hand zu nehmen, als ich das als Darsteller da konnte. Und so kam das dann peu à peu, dass ich dann eben Regieassistent an diesem Theater wurde und eben auch an anderen Produktionen mitgearbeitet habe. Und so ging das dann hoppla hopp.
Sie haben am Theater Bonn dann aber auch mit so schillernden Persönlichkeiten wie Christoph Schlingensief, Werner Schröter, aber auch mit dem Kollektiv Rimini-Protokoll gearbeitet. Was hat Ihnen diese Zusammenarbeit gebracht? Gibt es da Inspirierendes, dass Sie sich bis heute bewahrt haben?
Also ich hatte das unglaubliche Glück, eben mit solchen Menschen wie Rimini-Protokoll selber auch als Spieler zu arbeiten, die ja eben sehr, sehr viel eigentlich mit Laien arbeiten in ihren Produktionen und dieses Verständnis davon, das reale Leben in einem Brennglas nochmal stattfinden zu lassen. Ich glaube, das ist ja so ein bisschen das Konzept, was sie auch immer weiter verfolgen. Das fand ich damals wahnsinnig aufregend und mit was für einer Liebe und Genauigkeit, die da dran gegangen sind in der Arbeit, die wir in Bonn gemacht haben, fand ich so beeindruckend, genauso wie lautstark und intensiv ein Probenablauf mit Christoph Schlingensief an der Oper war, wo ich als kleiner Hospitant daneben sitzen durfte und mit großen Augen sehen, wie es eben so ein Mensch schafft, in dem ganzen Chaos einer wilden Opernproduktion mit eben so viel Liebe und Aufmerksamkeit und eben auch da Genauigkeit im Chaos solche Produktionen zu leiten. Und vielleicht habe ich das so ein bisschen in mein Herz geschlossen, zu merken, wie schaffe ich das, Räume zu bauen, in denen ich mit meinen MitstreiterInnen, mit meinen Darstellenden eine Arbeitssituation schaffe, die den Menschen, die beteiligt sind, die Angst nimmt und erlaubt, Dinge zu tun, von denen sie noch gar nicht glauben, dass sie dazu in der Lage waren. Und Zwischentöne zu erforschen und Untiefen zu erforschen oder auch einfach mal irgendwie lustig zu sein, weil man was rauslassen muss. Und das habe ich vielleicht ein bisschen mitgenommen oder das inspiriert mich immer wieder, wenn ich an diese Produktion damals zurückdenke, mit welcher Unbefangenheit und mit welcher Experimentierfreude eben damals die Kollegen da dran gegangen sind.
Sie haben dann auch eigene Inszenierungen am Theater gemacht, Herr Lohse, aber sind dann zum Film gekommen. Gab es da so einen Schlüsselmoment?
Den Schlüsselmoment gab es absolut, zum Film zu kommen, und zwar aus der Truppe des Jungen Theaters, an dem ich damals sein durfte. Da haben sich so 3, 4, 5, 6, 7 Leute zusammengefunden und wir haben gemerkt, wir teilen eine kreative, künstlerische Stimme, eine Inspiration und haben dann eben überlegt, wie wir damit den nächsten Schritt gehen können und haben eben beschlossen, einen Kurzfilm zu machen und das war ziemlich spaßig und haben dann gesagt, nein, wir wollen jetzt irgendwie größer träumen und haben gesagt, jetzt machen wir den nächsten Film und das wird direkt ein großer Spielfilm, also so ein richtiger Langfilm. Und haben uns zusammengeschlossen und haben es tatsächlich geschafft, in 11 Tagen in unseren Winterferien damals 2014, 3, 4, einen Spielfilm zu drehen. Und das war tatsächlich nicht irgendein Spielfilm, sondern es war absurderweise die Adaption eines damals noch sehr bekannten Jugendromans mit dem Titel Rolltreppe abwärts von Hans-Georg Noack. Der Autor hat uns nach einem persönlichen Brief für damals, glaube ich, 1 Euro die Rechte überschrieben, diesen Film machen zu dürfen, und war dann ganz begeistert davon, dass wir es wirklich geschafft haben, mit unfassbar wenig Geld und ganz viel Liebe und Naivität einen Film dahin zu legen. Und hatten dann tatsächlich das Glück, dass dieser Film auch gezeigt wurde und immer mehr gezeigt wurde und immer mehr Menschen ihn gesehen haben. Und der Film dann tatsächlich im Jahr 2006 in Deutschland in einigen Kinos gestartet ist. Und damals, glaube ich, gar nicht so wenigen für die analoge Projektionszeit. Und zwischen meiner Abiturzeit und der Bewerbung in Ludwigsburg an der Filmakademie ist auf einmal dieser Film in den Kinos gelaufen. Obwohl ich noch irgendwie eigentlich gar nichts wusste oder gelernt habe über Filme machen. Und das war natürlich eine sehr, sehr, sehr besondere Zeit. Und ich habe es aber auch sehr genossen, dann nach Ludwigsburg zu gehen 2007 an die Filmakademie und wirklich nochmal bei absolut null anzufangen und wieder mit 30-sekündigen Animationsfilmen zu starten.
Ja, aber da haben Sie mit 19 Jahren Ihren ersten Kinofilm gemacht, quasi als Autodidakt, wenn man so will, vor Ihrem Studium noch.
Absolut, und das war damals eben, das wird mittlerweile ein bisschen verkannt, gar nicht so einfach, weil digitale Kameras gar nicht so wirklich in der Lage waren, sowas herzustellen, und wir wirklich mit ganz, ganz vielen Mitteln, die wir uns so zusammenschnorren konnten, diesen Film realisieren konnten, der dann auch eben in der Lage war, auf damals richtig 35mm Filmkopien in diesen Kinos zu starten. Da haben wir es heute sozusagen durch die Digitalisierung deutlich einfacher, dass unsere Inhalte gesehen werden können. Aber das war zu dem Zeitpunkt damals tatsächlich wirklich ein großer Kraftakt, den wir alle mit unseren 18, 19 Jahren da vollübt haben.
Ja, aber der Start ja in eine tolle Karriere. Sie haben dann eben in Ludwigsburg studiert. Der Abschlussfilm hat den Studenten-Oscar bekommen. Und seit diesem ersten Kinofilm haben Sie ja viele, viele Filme realisiert, viele Preise bekommen, jetzt die Grimme-Preise. Stellt sich da so eine Erfolgsverwöhntheit ein oder nimmt man das alles noch einzeln wahr und steht so kopfschüttelnd davor?
Also ich nehme jede einzelne Reaktion auf meine Filme wahr, ob das Kommentare im Internet sind, ob das E-Mails sind, ob das eine nette Interviewanfrage von SWR Kultur ist, ob das eine Nominierung, eine Auszeichnung, eine Ausstrahlung, eine Wiederholung von etwas ist, was ich von längerem gemacht habe. Ich nehme jedes einzelne davon war und bin ganz, ganz, ganz glücklich. Und ich merke einfach in den letzten Jahren, wenn die Sachen gesehen werden oder eben auch durch solche Auszeichnungen wie den Grimme-Preis, da geht es ja in erster Linie darum, dass die Filme, die ich gemacht habe, dadurch nochmal gesehen werden und nochmal eine Aufmerksamkeit bekommen und eben noch ein weiteres Leben geschenkt bekommen. Und das, finde ich, ist das wirklich Besondere an diesen Auszeichnungen oder an Festivalteilnahmen, dass die Filme stattfinden. Und natürlich freue ich mich darüber, dass ich die dann gemacht habe und da eben darüber auch stattfinden darf. Und selbst wenn es jetzt ein paar 100 Leute oder ein paar tausend Leute sind, die jetzt durch die Grimme-Auszeichnung nochmal in die Mediathek gehen und die Nichte des Polizisten anklicken oder beim ZDF die Affäre Cum-Ex, haben wir es doch geschafft, eben damit wieder eine Aufmerksamkeit oder ein verlängertes Leben für diese Geschichten zu finden und mehr Aufmerksamkeit zu generieren. Und das ist das, was mich wirklich stolz macht.
Ja, da kommen wir gerade nochmal zurück zu dieser 8-teiligen ZDF-Serie, die Affäre Cum-Ex. Die Geschichte um Steuerschlupflöcher und damit den größten Steuerbetrug. Um diese Dreistigkeit und Kriminalität darzustellen, braucht es ja auch die richtigen und die guten Darsteller. In dem Fall einer war Justus von Dohnányi. Wie sehr schätzen Sie die Arbeit mit solchen Schauspielern auch und Schauspielerinnen? Wie gehen Sie das an?
Also die Arbeit mit meinem Darstellerensemble schätze ich ungemein. Das ist die zentrale Aufgabe in meinem Job. Also dafür mache ich das, für die Arbeit mit arrivierten SchauspielerInnen, mit neuen Darstellern, mit Menschen, die wir das erste Mal vor die Kamera holen, die sich durch aufwendige Castings prügeln im wahrsten Sinne des Wortes, wie zum Beispiel eine Magdalena Laubisch aus Die Nichte des Polizisten oder eben wie Nils Strunk bei der Affäre Cum-Ex, die beide in ihren Bereichen schon ganz viel gemacht haben, aber eben das erste Mal in dieser Form von Hauptrolle so präsent sind. Und es macht mir eine unglaubliche Freude, mit dieser Neugier und mit dieser Unbefangenheit dieser KollegInnen in die Arbeit zu starten, genauso wie mit der Offenheit oder der Experimentierfreude von einem Justus von Dohnányi oder einer Iris Berben, mit der ich einen Film machen durfte, mit einem Fabian Hinrichs, mit dem ich 4 Produktionen machen durfte, oder einer Nadja Uhl. Ich merke tatsächlich eine unglaubliche Offenheit für neue Stimmen, für die Arbeit, wenn eben diese Darsteller auch merken, dass man sich für sie interessiert und dass man sie sieht und dass man auch ein bisschen eine gemeinsame Vision teilt, was so möglich sein kann. Deswegen sehe ich tatsächlich gar nicht so einen Unterschied in der Arbeit mit denen oder in der Herangehensweise, sondern bin unglaublich glücklich, das Vertrauen aus den unterschiedlichsten Richtungen von Darstellenden zu bekommen.
Sie haben vorhin schon angesprochen, dass das eine europäische Produktion war, eben auch eine Gemeinschaftsproduktion mit Dänemark. Wie lief da diese Zusammenarbeit? Was machen die Dänen anders? Wie haben sie da sich ergänzt?
Also das Fundament, die Grundlage für diese Zusammenarbeit hat vor allem eben unser Produzent, der Michael Polle von X-Filme geschaffen, dass es wirklich möglich ist, so ein großes Thema so europäisch umfassend und umspannend zu erzählen, aufzubauen, zu finanzieren. So eine Leistung ist wirklich der absolute Wahnsinn und sucht seinesgleichen. Also da bin ich sehr, sehr stolz, Teil so einer Produktion gewesen zu sein. Im Konkreten, die Arbeit mit den dänischen Kollegen war tatsächlich wahnsinnig zauberhaft. Die haben einen cinematografischen Ansatz, haben natürlich auch eine sehr, sehr lebendige und vielseitige Filmszene, aus der sie kommen, und betrachten das alles immer noch mit einer etwas, sage ich mal, sanfteren Brille, als wir vielleicht mit einer emotionaleren oder mit einer, die an der manchen Stelle inhaltlich vielleicht eine andere Zündschnurlänge hat. Ja, das merkt man ja auch in der Tonalität innerhalb der Serie, wenn man merkt, sozusagen in Deutschland wird in den Frankfurter Büroetagen Tacheles geredet und Leute müssen in der zweiten Reihe stehen und es werden Sachen hin und her geworfen. Und die dänischen Protagonisten sitzen erstmal beim gemeinsamen Frühstück und überlegen, was sie denn besser machen könnten und wo die Fehler liegen. Mhm. Und deswegen ist natürlich auch diese Art der Erzählung ein kulturelles Porträt dieser beiden Länder und der Herangehensweise eben an solche Themen.
Ja. Ja. An was sind Sie denn aktuell gerade dran, Herr Lohse?
Dieses Jahr kommen zwei Filme von mir raus, die schon ja nahezu fertig sind. Ich hatte das Glück, für die Kollegen vom Bayerischen Rundfunk den Tatort Franken neu aufzusetzen mit Fabian Hinrichs und Rosalie Thomas als neues KommissarInnen-Duo mit dem Film Gottesgarten, der in Franken spielt, in einer sehr intensiven, emotionalen Geschichte, die so ein bisschen an meinen ersten Tatort anschließt, Déjà-vu, wo es ja um einen pädophilen Kindermörder ging. In Dresden 2018 haben wir jetzt die Perspektive ein wenig gewechselt bei diesem Film und erzählen eben von Opfern dieser Täter einige Jahre später. Und das ist ja ein sehr emotionaler, brisanter, heftiger Film entstanden, der im Laufe dieses Jahres zu sehen sein wird. Und im Moment bin ich in der Fertigstellung für ein Projekt auch für die ARD und für den SWR mit dem Arbeitstitel Chamäleon. Das ist eine Geschichte über ein Geschwisterpaar, deren Vater ums Leben kommt. Und die glauben, dass einer ihrer verrückten Familienmitglieder möglicherweise dahinter stecken könnte.
Ah ja, da haben wir also noch Filme von Ihnen, auf die wir uns freuen dürfen.
Genau, das sind die Sachen, die tatsächlich jetzt schon sozusagen entstanden sind und die dieses Jahr zu sehen sein werden, höchstwahrscheinlich. Und was gerade noch so entsteht, da muss ich noch ein bisschen stillschweigend drüber bewahren.
Haben Sie ganz herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen.